Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie auch solche Menschen, die schlecht Nein sagen können? Ich war mal auf einer Hochzeit eines Freundes, der hat sich alles aufschwatzen lassen, was er eigentlich nicht wollte. Ich meine nicht die Braut, die wollte er, aber der ganze Rest. Die Schwiegereltern wollten, dass er auch ja alle Tanten und Onkel einlädt. Ja gut. Die Eltern wollten unbedingt das Buffet selber zusammenstellen. Eine Freundin hat sich aufgedrängt, das Hochzeitsprogramm zu organisieren. Und zum Schluss kamen die besten Freunde auf die glorreiche Idee, die Braut zu entführen. Und selbst da ruft er nicht Stopp. Macht man ja nicht, ist ja lustig gemeint. Die Braut kam erst Stunden später wieder auf die Feier und das Brautpaar sitzt nur noch erschöpft da. Die Luft ist raus für diese Feier. Weil er oder sie es nicht geschafft haben zu sagen, nein. Unser heutiger Predigtext, das Evangelium, das wir gehört haben, ist eine Schule des Neinsagens. Und es geht dabei um mehr als eine verkorkste Feier. Es geht um einen ganzen Lebensweg. Das Matthäusevangelium erzählt, dass Jesus am Anfang seiner Karriere dreimal ganz deutlich Nein gesagt hat. Nach seiner Taufe als Erwachsener, aber noch bevor er das erste Mal eine Rede in der Öffentlichkeit hält, dazwischen geht Jesus 40 Tage in die Wüste und fastet. Das ist auch der Anlass, warum diese Geschichte immer am ersten Sonntag der Passionszeit gelesen wird. Jesus geht freiwillig in die Wüste. Nicht irgendeine fromme Pflicht treibt ihn dazu, sondern Gottes Geist, so lesen wir ausdrücklich. Und nach 40 Tagen ohne Essen tritt der Versucher an ihn heran. Kein Wunder, mag man denken, Jesus dürfte ganz schön geschwächt sein. Da ist man ja anfällig für solche Versuchungen. Hätte er mal ein bürgerliches Leben weitergeführt mit 3 Mahlzeiten am Tag, dann wäre das nicht passiert. Aber der Ablauf der Ereignisse im Evangelium, der signalisiert etwas anderes. Diese Versuchung war ein wichtiger Test für Jesus. Er hat sie bewusst angesteuert am Anfang seiner Laufbahn. Jesus nimmt sich eine Auszeit, bevor er seine Arbeit machen kann. Und das Fasten hat ihn nicht geschwächt. Es hat ihn vielmehr die Augen geöffnet. Es hat ihn wach gemacht für das Unsichtbare, für die Gefährdung, die sonst im Alltag oft unerkannt bleibt. Diese merkwürdige Versuchung ist nicht etwas, was nur frommen Asketen passiert. So etwas passiert auch uns in unserem bürgerlichen Leben. Nur wir erkennen das viel schwerer, wir erkennen viel schwerer, was dahinter steckt. Wir halten das für menschliche Gedanken. Jesus in seiner Wachheit erkennt die Macht des Bösen, die hinter diesen menschlichen Gedanken steckt. Der Versucher in unserer Geschichte ist hinterlistig. In den Vordergrund stellt er eben menschliche Bedürfnisse. Wer kennt sie nicht? Die Sehnsucht, versorgt zu sein, die Sehnsucht, sicher zu sein, die Sehnsucht, selbst bestimmen zu können. Und die Bedingungen scheinen gar nicht mal so schlimm. Der Versucher will von Jesus nur 3 kleine Gegenleistungen. Jesus soll seinen Hunger stillen, indem er ein paar Steine in Brot verwandelt. Du bist doch Gottes Sohn. Hieß es nicht so bei deiner Taufe? Oder wurde dir da nur was vorgegaukelt? Und dann die zweite Versuchung. Spring von den Zinnen der Tempelmauer. Gott hat doch schließlich versprochen, dich immer zu behüten. Oder war auch das nur ein leeres Versprechen? Und der letzte Versuch, er zeigt Jesus die Welt und ihre Herrlichkeit und macht ihm das Angebot, bete mich an, ich überlasse dir dafür die Weltherrschaft. Er, sage ich, denn in dieser Geschichte hat das Böse einen Namen, eigentlich mehrere. Der Versucher wird er genannt, dann der Durcheinanderbringer, griechisch Diabolos, ins Deutsche eingegangen als Teufel, und schließlich Satan, ein hebräisches Wort, es bedeutet Widersacher. Die Bibel kann auch durchaus anders vom Bösen reden, als eine unfassbare Macht oder als ein böser Drang, der im Menschen steckt. Hier aber ist von einem Bösen die Rede, das einem wie eine Person entgegentritt. Dieser Teufel hat allerdings wenig zu tun mit der Figur beim Kasperletheater oder im Faschingskostüm. In der Bibel kommt er nicht mit Hörnern und Dreizack daher, sondern mit leisen Eingebungen, ja, Wünschen. Er begegnet Jesus wie eine Person. Aber wenn wir genau hinschauen, das, was Jesus erlebt, was er hört und sieht, ist nicht normale Realität, sondern es geschieht in Visionen, in unerklärlichen Entrückungen. Der Satan tritt einem nicht leibhaftig entgegen. Das Böse schleicht sich ein in unsere Gedanken, in die Wahrnehmung. Warum wird dann in der Bibel überhaupt von dem Bösen wie von einer Person geredet? Ich sage bewusst, wie von einer Person, denn der Teufel ist für uns keine Person. Nicht nur deshalb, weil das sowieso nur menschliche, symbolische Sprache ist, ein menschlicher Versuch, eine unsichtbare Wirklichkeit in Worte zu fassen. Auch wenn wir von Gott als Person reden, ist das ja nur eine Umschreibung. Uns ist klar, Gott hat weder eine Biografie noch einen Personalausweis. Trotzdem reden wir Christen aus guten Gründen von einem persönlichen Gott, weil man zu einer Person in Beziehung treten kann. Gott dürfen wir persönlich ansprechen. Mit dem Bösen ist das anders. Auch wenn die Bibel dem Bösen einen Namen gibt, der Satan ist in diesem Sinne keine Person. Er ist eine Unperson. Es sind keine echten Beziehungen zum Bösen möglich. Und trotzdem hat die Vorstellung von einem personalen Bösen eine Stärke. Man begreift damit, das Böse ist nicht harmlos. Es ist eine quasi aktive Macht, die einen gefangen nehmen kann. Warum gibt es Böses in der Welt? Darüber haben sich schon so viele schlaue Menschen den Kopf zerbrochen und keine der Antworten ist befriedigend. Das Böse ist nur eine Schattenseite des Guten, sagen manche. Das Böse ist nur die Dummheit des Menschen. Aber das erklärt nicht, warum es so ungeheuerliches Böses in dieser Welt gab und gibt. Nein, das Böse ist nicht einfach ein Denkfehler, den man schnell mal auslöschen könnte. Es führt ein Eigenleben und man muss ihm Widerstand leisten, wie einem bewaffneten Starken, wie wir es in diesem Lutherlied eben gesungen haben. Und deshalb hat die Rede von einem personalen Bösen einen tiefen Sinn. Trotzdem, wir glauben nicht an den Satan oder an den Teufel. Wir glauben an Gott. Aus gutem Grund hat deshalb auch in unserem Glaubensbekenntnis der Satan keinen Platz. Zurück zu unserem Evangelium, zu Jesus, der am Anfang seines Weges in der Wüste fastet. Und in der Wachheit des Fastens erkennt er den diabolischen Gedanken hinter ganz menschlichen Sehnsüchten. Die Sehnsucht, versorgt zu sein, die Sehnsucht, sicher zu sein und die Sehnsucht, selber bestimmen zu können. All das ist nicht verwerflich. Aber dahinter hört Jesus die gefährliche Einflüsterung: Du kannst das alles haben, und zwar aus eigener Kraft. Du brauchst Gott nicht dafür. Das Brot kannst du dir selber schaffen. Dass die Engel dich auf Händen tragen, das ist keine Gnade, das ist dein gutes Recht. Das steht dir zu. Und auf den Himmel, auf Erden musst du nicht warten, bis Gott die Zeit für reif hält. Du kannst heute schon die Herrschaft übernehmen, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Jesus sagt dreimal Nein. Nicht zu den Sehnsüchten, aber zu den schnellen Lösungen. Jesus begreift, Gottes Wege sind anders. Die Versuchung gaukelt schnelle Wege vor. Jesus geht seinen Weg in Geduld. Die Versuchung lautet, Selbstversorger zu sein. Jesus glaubt, Gott sorgt für mich. Wenn wir einen Blick auf seinen weiteren Lebensweg werfen, dann sehen wir da Erstaunliches. Tatsächlich kommt der Tag, an dem er auf wunderbare Weise Brot schafft für 5000 Menschen. Aber er wird das nicht aus eigener Kraft tun, sondern ganz bewusst mit einem dankbaren Blick zum Himmel. Jesus sagt Nein zur Selbstversorgermentalität. Die macht nämlich undankbar. Ich habe mal mit Konfirmanden über diese Geschichte diskutiert. Die haben glatt gesagt, das mit den Steinen, das hätte er doch ruhig machen können. Ist doch nichts bei. Die 40 Tage waren um und er hätte lecker Brot gehabt. Stimmt. Aber ich glaube, das ist eine ganz bewusste Absage, die Jesus hier macht. Er sagt, nein, nicht alles, was erlaubt, nicht alles, was machbar ist, ist auch gut. Nicht jede Stufe auf der Karriereleiter ist gut, nur weil sie machbar ist. Nicht jedes beliebig hohe Einkommen ist gut für einen Menschen, nur weil das marktüblich ist. Nicht jeder zusätzliche Termin im Kalender ist gut, nur weil einer sagt, das kannst du doch schaffen. Jesus hat manchmal bewusst auf das Machbare verzichtet, damit Gott zum Zuge kommen kann. Und auch auf einen rundum abgesicherten Weg hat er verzichtet. Vielleicht hätte es ja wirklich geklappt mit dem Sprung von der Tempelmauer. Jesus wäre nichts passiert und er hätte den sicheren Beweis gehabt, Gott steht wirklich an meiner Seite. Aber Jesus sagt, nein, ich glaube Gott. Und das heißt, ich vertraue Gott. Auch in der Tiefe bleibe ich in seiner Hand, selbst wenn ich am Boden zerstört bin. Tatsächlich stürzt Jesus ja am Ende seines Weges in ungeheuerliche Tiefen. Und gerade da erfährt er, auch im Tod falle ich nicht aus Gottes Hand. Bei dieser zweiten Versuchung ist ein wirklicher Durcheinanderbringer am Werke. Er hantiert sogar mit Bibelzitaten. Gott hat seinen Engeln befohlen, sie werden dich auf Händen tragen. Wir haben den schönen Psalm vorhin gebetet. Aber wirklich verstanden hat der Durcheinanderbringer dieses alte Gebet nicht. Denn es geht hier nicht um Beweise für absolute Sicherheit, sondern um Gottes Schutz durch seine Engel. Durch eine unsichtbare Wirklichkeit, die man nur im Vertrauen begreift. Worauf dieses alte Gebet eigentlich hinaus will, das wird an seinem Ende deutlich gesagt. Da sagt Gott, ich bin bei ihm in der Not. Glaube ist kein Zaubermittel gegen alle Gefahren. Glaube bietet Zuflucht in der Not. Und dann noch die dritte Versuchung. Dass die ein unmoralisches Angebot ist, das leuchtet uns sofort ein. Den Satan anbeten, seine Seele dem Teufel verkaufen, wie kann einer nur? Aber, wie gesagt, das Böse kommt nicht mit Pferdefuß und Hörnern daher. Es sind oft sehr menschliche Ideen, die einen durcheinander bringen. Wie leichtfertig haben Menschen hier bei uns in Deutschland gleich zwei gottlosen Regimen hintereinander ihre Seele verkauft. Man musste ja aus der Kirche austreten, in meinem Beruf. Wie auch immer, der Preis war hoch. Nicht alles, was erreichbar ist, ist auch gut. Jesus wurde immerhin die Weltherrschaft angeboten. Hätte das nicht manches Problem lösen können? Aber diese Frage stellt sich für Jesus überhaupt nicht. Es gibt Grenzen, die dürfen einfach nicht überschritten werden. Und das erste Gebot markiert so eine Grenze. Du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Liebe Gemeinde, dreimal sagt Jesus Nein. Und er lädt uns ein, in dieses dreifache Nein einzustimmen. Das Nein zur Selbstversorgermentalität, die brauchst du nicht, denn Gott sorgt für dich. Das Nein zur absoluten Sicherheit. Was sind schon Beweise im Vergleich zum Vertrauen? Gott sehnt sich danach, dass du ihm vertraust. Und das Nein zum Machbaren. Denn es gibt Grenzen und die sind gut, von Gott gewollt, zu deinem Nutzen. Jesus sagt dreimal Nein, weil er einmal Ja gesagt hat, in vollem Vertrauen zu Gott. Und der Friede dieses Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.